Daniel Svensson hat im Training die Ecken geschlagen, hat sich ein bisschen angeschlagen gefühlt. Wir hatten nur noch zwei Linksfüßer mit Karim und mir, weil wir sie zum Tor ziehen wollten. Dann hat der Trainer gesagt, dass er bei Bayern mit Holger Badstube einen linken Innenverteidiger gegeben hat, der die Ecken geschlagen hat. Im Training kam sie tatsächlich sehr gut. Deshalb habe ich sie versucht, so wie im Training zu schlagen. Ja, was soll ich sagen? Neueckentreter Nico Schlotterbeck, seines Zeichens Innenverteidiger bei Borussia Dortmund, nachdem er am gestrigen Sonntag zwei Assists von der Ecke gegeben hat, die zu Toren dann geführt haben, eröffnen. Rasenballspott, Episode 229. Und was soll ich sagen? Der ein oder andere Anhänger vom VfB Stuttgart wird jetzt vor Freude in die Hände klatschen, weil es wieder eine besondere Aufnahme ist. Wir wechseln Marco Neubert aus und eine Legende dieses Podcasts ein. Ich freue mich, nicht nur die Rasenballspötter mit diesem Zitat von Nico Schlotterbeck an den Endgeräten begrüßen zu können, sondern auch dich, lieber Ehren-Erik, zu Episode 229. So lange hat es gedauert, bis ich dich mal live hier vors Mikrofon bekomme. Und freue mich jetzt auf alles, was da kommt, auf ganz viel Kölner, St. Paulianer und Bielefelder Kolorit. Ich weiß, du sitzt jetzt im Trikot der Arminia hier vom Rechner und freue mich, dass du da bist.
Hallo. Ja, lieber Stefan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen in dem, ja, für mich absoluten Lieblingspodcast. Und wie im Vorfeld auch schon besprochen, ich möchte natürlich alle Zuhörenden an den Endgeräten mit einem kräftigen Moin Moin und Alaaf begrüßen. Hallo, lieber Stefan, hallo, liebe Zuhörenden an den Endgeräten.
Ja. Ja, das mit den Endgeräten finde ich gut. Moin Moin und Alaaf, tolle Kombination und in weiser Rasenballsport-Tradition. Du weißt es, du folgst uns quasi ja von Anfang an gefühlt. Wir kommen gleich auch noch auf so einige Momente zurück, wo wir oder unsere Wege sich schon gekreuzt haben in der Vergangenheit und in weiser Tradition, was hast du denn heute Feines für deine Kehle mitgebracht, damit du dann nicht auf dem Trockenen landest, wenn wir hier viel sprechen?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage, weil so von einem halben Jahr habe ich gehofft, eingeladen zu werden und habe mir schon ausgemalt, wie schön ich mir hier abends vor dem Mikrofon einen hinter die Binde kippe. Das hat sich ja in der Zwischenzeit geändert und dann habe ich mir gedacht gehabt, versuche ich doch einmal eine kleine Hommage mit meinem Getränk zu machen. Einmal an die Veränderung hier im Podcast, okay, was alkoholfrei ist, einmal an die, für mich auch eine der grandiosesten Folgen, die er jemals aufgenommen hat, das war deine Hochzeitsfolge, die ich glaube ich mittlerweile viermal schon gehört habe und natürlich ja, der gut. Marco, den ich heute vertreten darf, hat er sich ja mal ein Aperölchen vom Mikrofon gegönnt. Und genau aus, aus diesem Grunde habe ich hier die Reste von dem Frauenabend, den meine Frau am Wochenende hier hatte, eine Flasche alkoholfreien Aperol mir gemischt und stoße jetzt mit dir an mit einem alkoholfreien Aperol. Zum Wohl.
Ach was, ja. Das gibt's. Ach, das war mir gar nicht bewusst. Also ich kenne Sunbitter und Co., nur alkoholfrei Aperol. Ja, dann lass es dir schmecken. Finde ich toll, ehrlicherweise, dass du dich dem so gleich angenommen hast. Jetzt wird sich bei Bodo Neubert wahrscheinlich jedes einzelne Nackenhaar aufstellen. Nur schön. Ja, also
für Bodo, willkommen bei Rasenballsport. Ja, vielen Dank. Für Bodo Neubert hätte ich auch noch alternativ, wenn du jetzt sagst, du hast dich auf Alkohol eingestellt, ein Mühlenkölsch hier im Angebot oder ein Giesinger im Angebot. Ja. Aber.
Ja, gut. Mach
nein,
wie du denkst.
Ich bin meine Hommage an den Rasenballsport. Ist der alkoholfreie Aperolspitz.
Ah ja, okay, ja, perfekt. Sehr gut. Dann, was habe ich dabei? Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich war gestern ja wieder im Westfalenstadion, war diesmal auf den Karten von Rasenballspötter Tilly, hat mich sehr gefreut, nochmal danke an der Stelle, dass das geklappt hat, dass die Karten kamen auch so ein bisschen über Umwege zu mir. Und ich bin mit meiner Frau gegangen, weil mein Kompagnon ausgefallen ist. Der musste sich um das Krankenlazarett zu Hause kümmern. Und dann habe ich sehr kurz entschlossen, weil initial geplant war, dass meine Frau mich am Stadion rauswirft und auch wieder mit dem Auto einsammelt nach dem Spiel und wir dann zusammen wieder nach Baden-Württemberg aufbrechen, was wir dann auch getan haben. Nur dadurch, dass sie quasi die zweite Karte gezogen hat, brauchte ich einen Parkplatz vor Ort. Und ich habe einen alten Schulfreund von mir, den lieben Philipp, der hier auch zuhört, der unweit des Stadions wohnt, um mal so zu formulieren, so 10 Minuten Fußweg. Und der bietet mir regelmäßig an, quasi seine Einfahrt zu verwenden, um da mein Automobil zu parken, wenn ich denn mal im Stadion bin und auch selber irgendwo parken muss. Und an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, dass das gestern auch wieder geklappt hat, auch wenn ich initial den Parkplatz abgesagt hatte, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass wir die zweite Karte noch bekommen, was dann so gegen 12 Uhr mittags erst entschieden wurde.
War das ein 17.30 Uhr oder 15.30 Uhr Spiel?
17.30 Uhr. Und genau, dann rief ich ihn um 12 Uhr an und er sagte, ja, ich habe das jetzt schon einem Arbeitskollegen versprochen, nur warte mal, meine Frau hat eine Idee. Und dann hat seine Partnerin, ich glaube, die beiden sind nicht verheiratet, nur seine Partnerin hat ihm dann reingeworfen und hat gesagt, ja, ich habe ja auch noch ein Auto, wenn deins jetzt schon draußen steht und irgendwie ein Parkplatz blockt, dann nimm doch meins und block für die beiden doch einen Parkplatz. Dann hat er das gemacht und hat dann noch einen Parkplatz freigeblockt. Sensationelle Geschichte.
Großartig.
Und wir sind dann vorgefahren, weil wir nachmittags noch bei Freunden in Rating bei Düsseldorf waren. Und wir sind dann rübergefahren und ich war erst so 16.45 Uhr da. Ja, Philipp angerufen, er kam raus, er meinte, ja, hier, kein Problem, ich fahre eben weg, fahr du hier rein und fahr ihr Auto dann bei uns in die Garage. Und das hat dann alles ganz wunderbar geklappt. Und er hat mir dann auch, weil er schon so ein Ehrenmensch und so eine feine Seele ist, einfach nur noch ein Bier in die Hand gedrückt für den Podcast.
Und wie schön!
Wie sollte es anders sein, hat er mir ein Bergmann-Bier in die Hand gedrückt aus Dortmund. In der alkoholfreien Variante.
Ja, Wahnsinn. Also,
wo ich so sage, ist schon beeindruckend, welche Kreise das mittlerweile zieht. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich dachte, Philipp, mega. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Das reiße ich mir jetzt auch auf.
An dieser Stelle würde Marco und jetzt sagen, der Stefan hat einen Biersponsor. Öfter mal was Neues.
Ja, ich finde es schön, dass du das so, diese Rolle einnimmst. Und ja, der Gruß geht raus ja, ins Dortmunder Zentrum. Danke, Philipp. Die geht hier auf jeden Fall auf dich und nicht nur der Parkplatz gestern, sondern auch die 3 Punkte, die wir da mitgenommen haben. Da sprechen wir vielleicht jetzt gleich zu. Und ja, es ist geil. Freue mich wirklich. Bergmann-Bier hatte ich jetzt auch schon länger nicht mehr. Hatte da mal ja so eine komplette Box, glaube ich, vor 2-3 Jahren mal bestellt, zu Covid-Zeiten oder bekommen, wo ich ja dann auch mal alle Sorten durchprobiert habe und freue mich da jetzt auch einfach drauf, ja.
Der Rasenball-Sport-Podcast ist für mich jetzt auch so die Empfehlung für alkoholfreie Biere geworden. Denn hier steht auch noch ein Augustinerbräu alkoholfrei.
Oh, das ist sehr gut. Das
und ein, sehr gut. Bernsteinweizen alkoholfrei.
Also, Erik, was willst du denn alles trinken in der Stunde?
Ja, wenn ich mir schon nicht mit...
Also mal die Menge.
Ja, das, ich entscheide das so. Ich habe jetzt mit dem Aperölchen angefangen und dann gucken wir gleich mal.
Ja, okay. Nur eins sei dir gesagt hier, Bio-Break und Pipi-Pause machen wir nicht.
Nein.
Also Marco macht ja diverse Pausen immer. Haben wir ja letzte Folge auch mitgekriegt, da irgendwie Zimtschnecken, die verbrannt
sind. Verbrannte Zimtschnecken gibt es hier nicht.
Er hat mir übrigens danach, also meine Frau hat mich danach angesprochen, sie hätte auf Instagram das Foto von den
Zimtschnecken
gesehen. Sie hat gehofft, dass er die nicht zum Geburtstag kredenzt, sondern einfach in die Tonne wandern lässt, weil die zu trocken sind.
Ich hab die Bilder auf Insta gesehen, bevor ich die Folge gehört habe und habe gedacht, ja, Marco präsentiert da irgendetwas, was ihm total missraten ist.
Ja, und sagen wir so, er hat mir dann am nächsten Morgen, bei WhatsApp können wir ja auch so kurze Video-Statements quasi verschicken, hat er mir ein Video geschickt, wie er genüsslich in diese Zimtschnecke gebissen hat. Und dann doch auch zugeben durfte, dass die sehr trocken war. Nur, ja, er hat sie präsentiert und sie wurden, glaube ich, auch von der ganzen Familie dann verköstigt. Von daher, Marco, was du alles parallel noch zu einer Podcast-Aufnahme veranstaltest. Ich habe da auch einige Zuschriften von Zuhörerinnen und Zuhörern bekommen, die das sehr, sehr witzig fanden. Also von daher, Marco, die alte Content-Maschine, setzt diese Woche aus, weil er auf der Hannover-Messe ist. Er ist unweit, also nicht ganz da oben, so da, wo du jetzt gerade bist. Stimmt doch, ne? Irgendwie Großraum Hamburg bist du verortet, Buxtehude habe ich
dich immer
irgendwo.
Richtig, genau da. In dem Ort, in dem Ort, den es ähnlich wie Bielefeld eigentlich gar nicht gibt, aber doch gibt und auch sehr schön ist.
Ja, war ich noch nie, kann ich nicht
beurteilen. Einladung hiermit ausgesprochen.
Okay, aber das ist auch gut. Ja, wir sind ja auch regelmäßig bei der Cocker eingeladen. Millerntor war ich auch noch nie. Da gibt's noch eine Menge zu erleben da oben. Da muss ich auch auf jeden Fall mir nochmal auf die Fahne schreiben, dass ich da auch nochmal irgendwann hochtingel und vielleicht das eine oder andere Stadion mitnehme.
Ja, wenn du die erste Liga Fußball guckst, dann geht ja nur Millerntor.
Ja, Marco, das stimmt. Apropos Erste Liga, wir reden gleich auch noch über Regionalliga Liga Südwest, weil ich war bei den Stuttgarter Kickers letzte Woche. Nur, um das noch abzuschließen, genau, Marco ist diesen heutigen Montag auf der Hannover Messe und befindet sich just in diesem Moment im Zug zurück nach Hessen. Also er ist heute Morgen hin, war den ganzen Tag auf der Messe und ist jetzt auf dem Rückweg. Und wir sind sehr dankbar. Er weiß nicht, dass du der Gast bist, der hier heute einspringt. Ich denke, ich spreche auch in seinem Namen, dass wir beide sehr dankbar sind, dass du heute endlich mal final diesen Podcast-Bereich hast und wir vielleicht, oder nicht nur vielleicht, sondern sehr wahrscheinlich ein bisschen über Köln, Pauli und Bielefeld heute vermehrt sprechen werden.
Das können wir gerne machen.
Und da freue ich mich sehr drauf, genau. Nur dann vielleicht kurz der Ausflug noch zu den Kickers, bevor wir zu diesem Wochenende reingehen.
Ja, ganz kurz, einmal noch zur letzten Aufnahme. Ja. Ich ziehe den Hut vor dir auch, wie du da alleine moderiert hast. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn du weißt, dass ich ja beim 1. FC Köln in einem Podcast-Team drin bin. Und wir hatten gestern einen Technikausfall und eine Biopause, sind mit drei gestartet und zwischendurch durfte ich dann auch alleine moderieren. Und da habe ich mal gemerkt, was du für eine Leistung letzte Woche vollbracht hast. Das ist ja der Hammer. Du redest ja dann einfach in ein Mikrofon rein, hast keiner, der dir zuhört und Feedback gibt. Das ist nicht einfach, das hast du wunderbar geregelt.
Ja, ach Erik, vielen Dank. Das schmeichelt mir jetzt sehr. Ach, meine Güte. Marco, wenn ihr das hört, dann wird er wieder empört aufstampfen, weil er sagt, so viel Komplimente hat er gar nicht verdient.
Die nächste Aufnahme macht er wieder
vielen Dank.
Und dann läuft er wieder weg, damit er nicht
verbrennt. Ja, genau. Oder macht parallel, weiß ich nicht, streicht eine Hauswand oder so, keine Ahnung. Also Marco, ich weiß nicht, ob er das Projekt hier nicht mehr ernst nimmt. Nein, ich bin mir sehr sicher, dass er das sehr ernst
auf jeden Fall.
Und er ist auch sehr traurig, gerade natürlich nach dieser... Er war ja sehr in Sorge vor dem Duell gegen den VfB Stuttgart und nach der Performance und den sicheren drei Punkten, die sie jetzt eingefahren haben und dadurch, dass der BVB noch dazu beigetragen hat, dass Eintracht Frankfurt jetzt den dritten Platz wieder erobert hat, hat er mir natürlich auch eine Sprachnachricht zukommen lassen, wo ich mich jetzt vor der Aufnahme dazu entschieden habe, die einfach am Ende dieser Folge anzuhängen, damit alle VfB-Fans, das ist einfach der Dienst am Zuhörer an der Stelle, vorher abschalten können. Und ich baue das einfach am Ende ein und dann könnt ihr euch das anhören oder auch nicht. Das werden dann so 2-2,5 Minuten sein, die ihr dann einfach am Ende skippt. Oder ihr lauscht einfach den wohlwollenden und freudigen Worten von Marco N., der natürlich jetzt gerade wieder auf Wolke 7 schwebt und die Champions League ausruft in nächster Saison.
Also, ich habe den Marco diese Saison noch nicht singen gehört. Ne? Ja. Also damals vor zwei,
ja, das erwarte ich jetzt
langsam, Saisons, da hat er ja schon im Dezember angefangen, The Champions zu singen. Ja. Und
Das ist, glaube ich, drei schon her.
Keine Ahnung.
Also es muss ja, Luka Jokic, Jokic war das, glaube ich.
Jovic.
Naja, und das war diese Punkt-Irgendwas-Ausgabe. Muss ja irgendwas bei den 70ern
51,
war das,
nee, 51 nicht. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich bin bei 48 dazugekommen. Das war die zweite Rasenball-Spott-Folge. Vorher war ja noch Rasenball-Sport. Hätte ich euch nie angemacht.
Ja, das kann ich mich
hätte ich euch nie angemacht, aber Rasenball Spott hat mir dann sympathisch geklungen, habe ich gedacht, euch höre ich mal.
Ja, ich werde das nie vergessen. Als wir das diskutiert haben, wie wir die Namen weiterentwickeln wollen und auch dieses, es ist ja mittlerweile schon fast Kult, dieses Folgencover, einfach diese grüne Wiese, die Marco, glaube ich, im Vorgarten abfotografiert hat. Und wo wir ja die Folgentitel immer draufschreiben. Und vielleicht das auch, das wird er auch in der Sprachnachricht noch verraten. Wir haben uns dem Zitatgeber dieser Folge bedient und die Folge wird lauten Nico Schlotter-Eck.
Ah, ich hätte einen Vorschlag gehabt, der wäre nämlich Schlotter-Ecke gewesen. Also kommt er in die gleiche Richtung.
Ah ja, guck mal. Ja, guck mal. Das geht auch in die gleiche, genau. Schlägt in die gleiche Kerbe. Und schön. Nee, gut, dann lass mich kurz was zu den Kickers sagen, weil auch das hat natürlich was mit Marco Neubert zu tun, weil wir gegen den Erzrivalen von Eintracht Frankfurt gespielt haben, beziehungsweise sage ich hier wie, ich habe ja mit den Kickers eigentlich nichts am Hut, und zwar den Kickers aus Offenbach. Und was soll ich sagen, es war Länderspielpause, es war herrliches Wetter, 18 Grad, Sonnenschein, blauer Himmel, ich wollte immer mal auf die Waldau hier in Stuttgart und da waren 8.700 Leute, da war gute Stimmung. Die Offenbacher haben richtig Gas gegeben. Das Spiel an sich war eher dürftig. Ich glaube, ich war auch das erste Spiel, was ich im Regionalliga Südwest, ist ja schon Profi, Profifußball gesehen habe, mit einer Schiedsrichterin. Also ich habe ja live, ich habe noch nie mit Bibi Steinhaus oder so, habe ich noch nicht erlebt. Und die hat das sehr gut gemacht. Spiel war dann 1-1. Die Kickers sind mit einem Elfmeter-Tor 1-0 in Führung gegangen. Und also die Stuttgarter Kickers. Und dann haben die Kickers aus Offenbach, die meiner Meinung nach sportlich einen Tick besser waren, den Anschlusstreffer oder den Ausgleichstreffer gemacht. Und so ist das Spiel auch zu Ende gegangen. Also es war eher eine dürftige Kost. Nur das Ganze drumherum und so, das war schon gut. Also da wurde schon ordentlich auch eingeheizt. War sehr familienfreundlich, fand ich. Also sehr viele Kinder. Kinder, die alle auf den Zaun geklettert sind oder auf dem Zaun saßen. Ja, fand ich echt cool. Da hat sogar der Stadionsprecher irgendwann gemeint, ja, liebe Kinder, wir wissen, dass ihr immer auf den Zaun dürft. Und heute ist das Stadion besonders voll. Wir haben selten so viele Gäste hier. Schaut einfach, dass ihr nicht die Sicht versperrt. Und wenn dann so sein sollte, dann bittet er die Kinder auch wieder vom Zaun ein bisschen runter zu gehen. Nur nichtsdestotrotz, das war schon eine coole Stimmung da. Und was Marco natürlich besonders imponieren würde, mein Kumpel Guido, mit dem ich da war, der sagte nur, Stefan, hier bei den Kickers gibt es den Schwabendeal. Und die schenken da Schwabenbräu aus. Und das bedeutet, ich glaube, der halbe Liter Bier kostet 4,80 Euro oder 4,60 Euro oder so. Und der ganze 8 Euro. Also du hast
einen Liter. Aber in zwei Bechern, oder kriegst du da noch so einen Liter
Humpen? Nee. Ein Plastikeimer, so ein Humpen, kriegst du da gereicht. Wo ich auch gesagt habe, Guido, das ist doch ekelhaft. Nimm dir doch einfach zwei Becher jetzt. Und dann war er so, nee, das ist hier der Schwabendeal, das muss sein. Und nur dann hämmerst du dir natürlich da auch gleich so einen Liter rein.
Boah, schön in der knallen Sonne, ein Liter Bier.
Ja, genau. Schon. Ja, wir sind dann auch, wir haben uns da ein bisschen in den Schatten noch gestellt. Und das Stadion ist echt cool, also Flutlichtarme, mega. Also ich fand, das ist wirklich ein cooles Stadion. Da wird auch sehr viel Football gezeigt. Cool. Genau, die zwei Stuttgarter Teams. Oh, ich habe schon wieder leider vergessen,
VfB heißen die anderen.
Ja, die Football-Teams. die spielen ja VfB, da kommen wir später noch zu sprechen. Nur, genau, weil Guido hat auch eine Dauerkarte in der Cannstatter Kurve. Und er sagte noch so, er wäre jetzt mal über 40 und steht jetzt 20 Jahre in der Cannstatter Kurve. Er braucht jetzt einen Sitzplatz.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Und er will jetzt tauschen irgendwie und es wäre super schwer geworden und es nervte ihn einfach, weil er immer auch seit, gefühlt, glaube ich, über 10 Jahren auch mit dem gleichen Kumpel immer geht und die würden gerne halt zusammentauschen mit irgendjemandem auf der Haupttribüne oder überhaupt irgendwo mit Sitzplätzen. Vielleicht ergibt sich ja hier was über den Podcast, der eine oder andere hat irgendwas mitbekommen zur nächsten Saison. Also wenn jemand Stehplatzkarten sucht und die gerne tauschen möchte, natürlich wäre Guido sicherlich auch bereit, die finanziellen Differenzen auszugleichen, also den Wert beider Karten, weil die Stehplatzkarten sicherlich ein Tick günstiger sein werden in meiner kleinen Welt. Dann gerne bei mir melden, ich stelle da gerne einen Kontakt her. Und so viel dazu, das war cool. Und Guido hatte Oberwasser, weil natürlich Sebastian Hoeneß verlängert hat, letzte Woche Samstag. Und das ohne Ausstiegsklausel, stark umworben der Trainer. Und ich sage jetzt mal so, wenn das mal nicht zu früh war.
Also ich sag mal, ich
nur hinterher ist man immer schlau.
Ich sag mal was anderes. Hürzeler hatte letzte Saison am Millantor auch verlängert, um 8 Wochen oder 10 Wochen später zu gehen.
Ja, fair.
Und hat damit dem FC St. Pauli eine Rekordablöse von bis zu 10 Millionen Euro, wird kolportiert, in die Kassen gespült. Und der Deal war, wenn eine Anfrage aus dem Ausland, insbesondere Brighton, kommt, dann legt man ihm keine Steine in den Weg oder wenn namhafter Erstligist kommt. Und ansonsten wäre er bei St. Pauli geblieben. Und dann kam Brighton und da hat man dann 10 Millionen Euro knapp mit ihm verdient. Und das ist natürlich auch ein Modell, was alle VfB-Fans vielleicht mal vor Augen haben sollten, weil Trainerablösen werden in der heutigen Zeit auch häufig bezahlt.
Ja, das ist korrekt. Ja, könnte sein, dass das vielleicht auch das Ziel ist, auch wenn es keine Ausstiegsklausel effektiv gibt. Nur ich glaube, wenn jemand 15 Millionen hinlegt oder so, dann werden die Schwaben sich da schon zweimal überlegen.
Ja, wenn Uli Hoeneß eine Familiensache aus dem FC Bayern machen will, ist recht.
Ja, mir wurde zugetragen im Rahmen, ich habe mich ja viel mit Guido und auch weiteren VfB-Fans darüber unterhalten, dass das Verhältnis Neffe zu Onkel nicht das Beste sei. Vorher müsste Uli erstmal in Rente gehen. Dauerhaft und final. Ja,
okay,
bevor das passiert.
Okay, dann geht aber auch ein Holzdeckel zu, wenn das bevor das.
Ja, nur seit gestern ist ja ein Platz in Leipzig frei.
Oh nee, und bitte.
Ja, nur das ist natürlich ein spannendes Projekt, ne? Also ganz andere finanzielle Mittel als der VfB und ja, natürlich eine andere Fanbase, wenn wir das so bezeichnen wollen überhaupt. Nur es ist schon, ja, also da könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht das Geld in die Hand nehmen, wenn Jürgen Klopp sagt, so, der Mann ist es, um den nächsten Schritt mit dem Verein zu gehen. Mal gucken.
Oder Klopp wird da jetzt Trainer.
Ach, das macht er noch nicht, hat er doch keinen Bock drauf. Hat er doch schon mehrfach gesagt. Also da dauerhaft wieder
ein Ding wieder jetzt, glaube ich. Aber die haben mir heute bekannt gegeben, dass irgendwie der Co-Trainer interimsweise die Saison zu Ende bringt und dann ein neuer Trainer kommt oder irgendwie sowas, ne?
Kann sein, ja. Und der Schäfer hat gesagt, er entscheidet. Also da gibt es anscheinend auch noch ein bisschen Kompetenzgerammel oder Unklarheiten in den Medien, was das angeht, wer, ob Jürgen das entscheidet oder wer
es
auch immer.
Ist auch egal. Letzten Endes ist es ein Konstrukt, was ich scharf verurteile im deutschen Fußball und dementsprechend ist es mir egal. Ja.
Dann lass uns mal gerne einen halben Schritt zurückgehen, wieder zu Uli
Hoeneß. Gerne.
Weil ich habe nämlich ein Foto gesehen diese Woche. Am Freitag, glaube ich, war es. Und ich habe die Woche auch einen Podcast gehört, und zwar den OMR-Podcast mit eurem Präsidenten und dem S03+1-Geschäftsführer, Matthias Tillmann heißt er. Euer heißt, glaube ich, Oke Göttlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Wenn du mit euer den FC St. Pauli, das ist ja bei mir ein bisschen schwierig.
Wir sind jetzt mal Pauli. Wir machen erstmal Pauli.
St. Pauli.
Ja, St. Pauli. Dann machen wir erstmal St. Pauli. Okay. Ja, da werden jetzt natürlich die ganzen Zuhörer von der Kogge aufschrecken und wahrscheinlich ausmachen. Nur St. Pauli, ich habe es immer noch nicht ganz geblickt. Ihr habt jetzt ein Genossenschaftsmodell an den Start gebracht, ähnlich wie die Blauen. Das heißt, Mitglieder können sich für eine Summe X in diese Genossenschaft einkaufen. Und bei St. Pauli wurde das Ziel jetzt knapp verfehlt. Es wurden trotzdem 30 Millionen eingenommen, glaube ich. Mhm. Knapp 30 Millionen, ja. Was soll damit passieren? Das habe ich nämlich gar nicht verstanden. Soll damit ein neues Stadion gebaut werden? Wo haben die Mitglieder sich eingekauft? Weil ein gewisser Uli H. hat auch Anteile gezeichnet. Und jetzt würde ich gerne wissen, wofür.
Also diese Anteile bei der Genossenschaft, du bekommst dafür irgendwie einen Gegenwert am Stadion. Das heißt, du bist jetzt irgendwie, wenn du den Anteile gekauft hast, gehört dir ein Teil des Stadions. Eine Treppenstufe oder eine Sitzschale oder, keine Ahnung, ein LED aus dem Flutlicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hast du da Anteile am Stadion. Verzinsung ist so gut wie gar keine da. Also das ist jetzt kein Geschäftsmodell, wo du als Privatmann sagst, okay, ich investiere jetzt da rein, ähnlich wie es Genussscheine ja bei manchen Bundesligisten der Fall war, schon mal früher ist das hier nicht der Fall. Sondern es ist halt einfach nur, du bezahlst einen Betrag X und bekommst dafür irgendwie virtuellen Teil des Stadions. Und entweder du gibst es irgendwann wieder zurück und kriegst dann 20 Cent mehr oder behältst es halt dein Leben lang. Und der, was damit passieren soll, ist letzten Endes einfach nur, dass es so ein Gegenmodell zu Investoren. Das heißt, du hast jetzt die 30 Millionen, die dann in die Mannschaft investiert werden können, ohne dass du jetzt einen Investor oder einen Mäzen oder sonst irgendwas an Bord nimmst. Und das ist eigentlich das Modell dahinter, dass du halt mit einer Genossenschaft dir Anteile kaufen kannst, der Verein eine Liquidität aufbaut und mit dieser Liquidität dann die Mannschaft oder Infrastruktur, aber ich hoffe mal, dass das in dem Fall hier wirklich in die Mannschaft reingeht, damit investieren kann und Aufbau machen kann. Und bei St. Pauli ist es jetzt auch noch so, dass die halt mit dem Trainingsgelände, da muss ja auch noch was passieren, da werden die ja auch noch mal ein bisschen ausbauen. So, und dafür brauchen die halt Gelder. Und so viel bringt die Modemarke St. Pauli nicht rein.
Und stimmt. Und gab es da irgendwie einen Minimalbetrag, den du einsetzen musst? Also was kostet so ein Anteil? Gibt es da irgendwie einen offiziellen Preis für?
Ja, es gab einen Minimalbetrag, der auch gar nicht so gering war. Aber ich habe die Zahl jetzt nicht... Hättest du mir im Vorgespräch sagen sollen, hätte ich das jetzt parat
gehabt. Ah ja, kein Problem. Ja, alles gut. Alles gut. Nee, nur interessant.
Ich kann es jetzt nicht aus die Schnelle nicht sagen. Also...
Nee, alles gut. Ist ja, glaube ich, ist noch nicht geschlossen, nur jetzt
bald schließt. Heute, 31.
Heute, ja, okay. Von daher ist es eh belanglos. Interessantes Modell, weil die Blauen ein ähnliches Jahr verfolgen, um auch wieder an Liquidität zu kommen. Um dann wahrscheinlich langfristig auch, also das haben sie zumindest im Podcast gesagt, wieder den Aufstieg in die erste Liga zu schaffen. Und dann bleiben wir mal bei St. Pauli, die ja dann auch gleichzeitig, ja wahrscheinlich beim, ja, wobei so sicher ist das ja gar nicht mit der Meisterschaft aktuell, beim Klassenprimus antreten durften. Was glaubst du denn, also sie haben sich ja ganz tapfer geschlagen mit 3-2, verloren dann bei den Bayern. Was glaubst du denn, wo geht's denn sportlich jetzt hin? Ich meine, ihr seid jetzt auf Platz 15, 3 Punkte vor dem Relegationsplatz gegen Heidenheim. Ich habe gar keine Ahnung, was euer Restprogramm angeht. Vielleicht gibst du mal kurz deine Einschätzung zur Lage der Nation bei St. Pauli.
Ich glaube, St. Pauli hat sich eine gute Ausgangsposition geschaffen, um in der Liga bleiben zu können. Du hast gegen viele Mannschaften aus dem oberen Tabellenbereich schon gespielt, hast als Top-Mannschaft jetzt noch die Leverkusener, die kommen an Ostern zu Besuch, und hast ansonsten schon relativ viele Spiele absolviert gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellenbereich. Du hast in Kürze, also jetzt am nächsten Wochenende geht's gegen meinen geliebten Verein aus Mönchengladbach.
Da schlägt das Kölner Herz
genau,
höher.
Genau, ja. Aber dann hast du Gegner, die eigentlich potenziell schlagbar sind. Ne? Du spielst in Kiel, musst du gewinnen, wenn du in der Liga bleiben willst. Leverkusen, okay, klammern wir mal aus. Die werden wahrscheinlich wieder mit Schiedsrichterglück nach vorne gepfiffen. ja, hast du doch jetzt gegen Bochum gesehen, oder?
Ja, ah,
da
ja,
können stimmt. wir gleich mal noch drüber sprechen. Wahnsinn.
Ja, das ist
dann in Bremen, also Bremen hat die goldene Ananas noch. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch für den FC St. Pauli auch gut ausgehen wird. Zu Hause.
Wie ist denn das Verhältnis zu den Bremern?
Sehr gut.
Ist das genauso
sehr
schlecht gut. wie mit dem HSV? Oder ist,
nein.
Okay, weil beides linke Fanlager?
Das ist
oder?
Eine Mischung aus vielerlei Sachen. Ne? Also zum einen, der Feind meines Feindes ist mein Freund. St. Pauli und HSV hassen sich abgrundtief. ja. HSV und Werder hassen sich abgrundtief. Also verbindet es schon mal. Ne? Okay. Also gemeinsames Feindbild verbindet ja immer. So, und dann hast du natürlich auch zwei politisch linke Fanlager, die sich, die auch da die ein oder andere gemeinsame Aktion schon zusammen gemacht haben. Ne? Und das also im Hinspiel, das war eine reine Party. Das war auch eine gemeinsame Choreo, die die beiden Vereine zusammen gegen Rechtsextremismus und gegen Homophobie auf die Beine gestellt haben. Eine ganz Stadion-Choreo, die von beiden Fanlagern zusammen durchgeführt wurde. Also das Verhältnis mit den Bremern ist super.
Okay, also erwarten wir nichts Ähnliches, wenn die Eintracht am kommenden Samstag im Topspiel bei SV Werder Bremen aufläuft.
Ja, okay. Genau, da erwarten wir das Gleiche.
Das erwarten wir, genau. Also, okay, und ihr spielt Sonntag gegen Gladbach
richtig,
zu Hause.
Das ist richtig. Ja auch, okay. So, und dann die letzten drei Spiele, die sind dahingehend interessant. Drittletzter Spieltag zu Hause gegen den VfB. Am vorletzten Spieltag geht's nach Frankfurt gegen die SGE. So, und dann kommt das Finale, und ich glaube, in diesem Spiel wird sich alles entscheiden. Letzter Spieltag, St. Pauli zu Hause gegen den VfL Bochum.
Oh, krass. Ja, okay.
Also Restprogramm noch gemischt. St. Pauli spielt einen sehr defensiv guten Fußball, stabilen Fußball. Ich finde, die Abwehrreihe ist toll, wie sie es machen. Wo man halt einfach merkt, Adalas in der Offensive, Marcel Hartl letzte Saison irgendwie bester Torschütze, bester Scorer, ist ersatzlos, also er ist gegangen und wurde keine Neuverpflichtung. Im Sturm hast du halt auch nicht die Brecher vorne drin. Eggestein, lieber netter Kerl, ein guter Zweitligastürmer. Für die erste Liga reicht es noch nicht so ganz in meinen Augen. Elias Saad, ein junger, ambitionierter, schneller Spieler, guter Spieler, der wird seinen Weg gehen. Der hat leider Gottes in der Hinrunde total unnötig die Fußspitze von Dominik Kohr zu spüren bekommen und ist dann ganz lange Zeit ausgefallen. Dementsprechend, glaube ich, wenn Saad jetzt, der hat ja auch in München jetzt getroffen, und wenn dann auch mal ein bisschen Glück dabei kommt, ich glaube, Jackson Irvine zum Beispiel, der hat 6 oder 7 Metalltreffer diese Saison schon, aber kein Tor. So, und wenn du da mal noch das Quäntchen Glück auf deiner Seite hast, dann gewinnst du noch das ein oder andere Spiel, und die direkten Duelle musst du gewinnen, und dann, glaube ich, reichen diese Saison 35 Punkte, um in der Liga zu bleiben. Und ich glaube, das schafft der FC St. Pauli. Und Vielleicht aber auch, weil die Konkurrenz einfach nicht stark genug ist. Heidenheim, glaube ich, wird richtig schwer bekommen diese Saison. Kiel ebenfalls. Und Bochum muss man halt auch mal noch abwarten. Da ist ja, Bochum ist ja eine Wundertüte. Seit dem Union-Spiel ist Bochum ja eine Wundertüte.
Das ist korrekt. Ich bin echt gespannt. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn die Bochumer das irgendwie Richtung Relegation oder Klassenerhalt schaffen. Hoffenheim kann gerne noch runterrutschen. Und
Hoffenheim wäre ein Traum, wenn die runterrutschen würden.
Heidenheimer jetzt in Wolfsburg gewinnen. Hatte ja auch keine Aufmerksamkeit.
Das hat mir auch nicht gefallen, wenn ich ehrlich bin.
Nee, niemandem, glaube ich. Also in unserer Tipprunde hat das auch keiner getippt gehabt. Und Hoffenheim noch dazu vielleicht, dieses Handspiel, hast du das gesehen?
Nee.
Also das wurde jetzt viel diskutiert. Es war eher Ping-Pong. Ja, genau. Es war eher Ping-Pong im Strafraum. Also der Ball kommt vom eigenen Augsburger Spieler, dem Elfmeter-Verursacher, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer es war, an den Arm gesprungen aus einem Meter.
Ja.
Und das hat er dann als Elfmeter gepfiffen, wo ich auch einfach sage, schwierig. Hat der Schiri auch jetzt richtig Schelte für bekommen. Und der Kicker schreibt auch, das ist jetzt ein Wiederholungstäter. Vielleicht braucht der Mann mal eine Pause. Also es ist schon nicht ganz so cool für die Augsburger. Ich freue mich natürlich, weil damit sind die Augsburger nur noch einen Punkt von uns weg. Die können wir dann hoffentlich jetzt zeitnah auch noch kassieren, wenn wir gewinnen sollten jetzt in Freiburg nächste Woche.
Aber Augsburg kann doch nicht euer Maßstab sein, oder?
Ja, das weiß ich. Nur diese Saison ist ja außergewöhnlich bescheiden, um es wohlwollend zu formulieren. Und jetzt geht es einfach nur darum, Boden gut zu machen und möglichst viel aufzuholen. Und wir spielen jetzt gegen einen maßgeblich direkten Konkurrenten in Freiburg, der jetzt verloren hat. Am Wochenende, gestern auch vor uns, gegen Union Berlin zu Hause. Und in die Kerbe müssen wir gleich reinschlagen. Das heißt, auf einen Punkt dann an die Freiburger ranrücken. Idealerweise Wolfsburg und Augsburg kassieren nächstes Wochenende. Und dann sind wir wieder dran. Sind wir wieder drin im Rennen, weil dann wird es nämlich übel. Dann fahren wir nach München.
Ja.
Und irgendwie kommen ja auch noch die Leverkusener. Also wir haben noch ein bisschen was vor der Brust. Unser Restprogramm ist nicht ganz so einfach. Und dann müssen wir einfach schauen, dass wir jetzt die Motivation mitnehmen, vor allen Dingen, weil wir vor und nach Bayern ja gegen Barcelona spielen.
Das wird auch geil.
Also das wird jetzt echt wild. Also Freiburg schlagen und dann den Schwung mitnehmen und die Motivation. Wir haben ja gestern dann leider noch Nico Schlotterbeck verloren, wobei ich sage, lieber er kassiert jetzt die fünfte und ist in Freiburg nicht dabei und dafür dann im Spiel in München. Und,
ehrlich gesagt nicht, weil in München glaube ich nicht, dass ihr was holt. Und dann ist der Ausfall von Schlotterbeck in München, glaube ich, wäre er verkraftbarer als gegen Freiburg.
Weiß ich auch wiederum nicht, weil es für die Bayern ja immer noch, also die spüren ja den Hauch von Bayern 04 Leverkusen im Nacken. Und es ist schon so, letztes Jahr war ich an Ostern ja auch in München beim Auswärtsspiel. Da haben wir gewonnen.
Ah, okay.
Da standen die Zeichen nicht auf irgendwas. Ja, also ich bin da auch hingefahren mit, jo, hier hole ich mir heute eine Packung ab. Und das war ja auf dem Weg zum Champions-League-Finale. Wir haben in der Liga eigentlich auch nichts mehr zu melden gehabt, sind ja dann am Ende auch nur Fünfter geworden. Nur, ja, Fünfter würden wir, glaube ich, heute alle
annehmen.
Wären wir froh, wenn wir da jetzt gerade
stehen würden. Sind
nur noch abschließend,
aber auch nur fünf Punkte, ne?
Ja, das ist das Gute. Nur, wie gesagt, unser Restprogramm ist nicht ganz so einfach und ich bin echt gespannt, ob die Truppe jetzt so langsam den Turnaround hinbekommt. Kovac hat schon die richtigen Ideen, jetzt muss man mal schauen, wohin die Reise geht. Ich bin nur froh, ich meine, Mainz war auf 3, das war jetzt auch keine Laufkundschaft. Die hatten, glaube ich, 4 Spiele in Folge gewonnen. Das war gut gestern. Ja, erste halbe Stunde war ein bisschen schwer anzuschauen und dann der Dosenöffner, das war schon gut. Und Maxi Bayer endlich mal 2 Buden und so, das ist schon... Hat mir gut gefallen. Der Anschlusstreffer hätte nicht nötig sein müssen, nur ja, im Moment fangen wir uns alles. Was ich bis heute nicht verstehe, das ist mir gestern wieder aufgefallen, wie eklatant schlecht Gregor Kobel mit dem Ball am Fuß ist. Der kann nichts. Ich verstehe es nicht. Der hält wie ein Bär, das ist alles toll, das macht er großartig, nur wie viele Bälle der verballert, das ist zum Haare raufen. Als ob die nicht das nicht trainieren.
Ja, doch, die trainieren
nicht. Ich frage mich, was
die trainieren das, aber
Ja, der macht Abschläge ins Aus, mehrfach in so einem Spiel. Ja, wo du dich einfach noch fragst, okay, was soll das? Und ich habe jetzt verstanden, warum Sahin den Kobel immer auf den Sechser hat spielen lassen, wo der Ball ja dann immer total gefährlich verloren gegangen ist, wenn Mecha da zugestellt wurde von zwei Leuten und den Ball dann gar nicht abnehmen konnte und Kobel ja die Ansage hatte, spiel immer auf den Sechser.
Weil er sonst ausgegangen wäre.
So, ja, und jetzt pölt er den halt immer ins Aus, wo ich mir auch sage,
wo kann er denn weniger Schaden anrichten, wenn er den Ball unter Druck stehenden Sechser spielt oder wenn er den Ball einfach auf Mittellinienhöhe ins Aus
wegpölt.
Muss man dann einfach gucken.
Ja, der liebe Marco hatte mir noch ein Zitat geschickt, was ich auch vorhin noch gesehen hatte, vom Kollegen Ilzer.
Ja, das habe ich mir auch rausgeschrieben.
Ja, dann gib du mal zum Besten.
Ja, der hat halt lediglich gesagt gehabt, dass er mit der TSG Hoffenheim, das war der von Hoffenheim, ne?
Mit der
TSG Hoffenheim in 3 Jahren im Europacup wieder spielen möchte und in 5 Jahren um die Meisterschaft mitspielen möchte.
Ja, genau. Ist korrekt. Und Marco hat dazu nur gesagt, was hat er mir noch geschrieben? Das kann ich hier auch nochmal zum Besten geben. Den Klaus bitte zitieren. Und ich will, dass Hoffenheim in 5 Jahren nichts mehr mit Profifußball zu tun hat.
Definitiv. Also, vielleicht wird er in 5 Jahren Zweitligameister, aber nicht Deutscher Meister.
Zur Verteidigung muss ich sagen, wir fordern hier immer, oder ich vor allen Dingen auch, von den Verantwortlichen von Borussia Dortmund ein klares Ziel und eine Vision, die mehr hergibt, als einfach nur die Nummer 2 in Deutschland zu sein. Nur, dass er gleich ins ganz große Regal greift, finde ich natürlich auch speziell.
Ziele und Visionen sind nicht gleich Träume, ne? Also,
kann ja sein.
Aber okay, er hat ja. Ich weiß nicht, ob ich sowas ernst nehmen kann. Ne? Der steht 3 Punkte vom Relegationsplatz nach unten und ich weiß nicht, ob ich sowas wirklich ernst nehmen kann, so eine Aussage. In 5 Jahren will ich um die Meisterschaft mitspielen. Erst recht nicht, wenn man sieht, wie lange die Leverkusener, die haben ja quasi von der Pandemie an bis jetzt gebraucht, um sich da oben hin zu robben und hatten durch die Pandemie natürlich durch ihre Finanzstärke auf dem Transfermarkt ganz große Vorteile anderen Mitkonkurrenten gegenüber. Ja. Und Hoffenheim, weiß ich gar nicht, ob Onkel Dietmar die Schatulle noch so weit aufmacht, dass sie überhaupt den Kader dafür bekommen.
Also, ich habe das Gefühl, der hat das Interesse auch verloren an dem Club so ein bisschen.
Ja, vielleicht merkt er aber auch, dass er einfach keinen Bock, dass die ganze Region auch gar keinen Bock auf den Verein hat. Das kann doch auch keinen Spaß machen, wenn du bei jedem Heimspiel 15.000 Gästefans im Stadion hast, weil sonst keiner ins Stadion kommt. Also,
das stimmt.
Das ist ja auch so. Die Frankfurter reisen da mit 15.000 an, die Stuttgarter reisen mit 15.000 an, Gladbacher und Kölner letzte Saison mit 12 bzw. 10.000.
Die Blauen.
Blauen machen sogar noch öffentlich einen Aufruf und sagen, welche Blöcke gekauft werden sollen. Und noch nicht mal dann wird das gestoppt aus Hoffenheimer Sicht. Das ist ein gutes Marketingmodell. Wir machen unser Stadion voll mit Gästefans, aber der Mannschaft hilft es nicht weiter. Also, wenn die mal ein Heimspiel haben, wo keine starke Gästemannschaft ankommt, dann siehst du, was da los ist. Ne? Dann hast du da 13.000 Zuschauer im Stadion. Oder was war das? War das nicht Wolfsburg gegen Hoffenheim im DFB-Pokal unter der Woche, wo 9.000 Zuschauer da waren? Das ist doch bitter. Aber das kann der Herr Ilzer gerne sagen. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der Tim Lemperle, Kölner Nachwuchsspieler, ist gerade der beste Stürmer beim FC. Auslaufender Vertrag und irgendwie ist der FC und der Lemperle sich nicht einig geworden und jetzt ist die TSG Hoffenheim gekommen und er geht nach Hoffenheim.
Nein.
Weil Hoffenheim ja auch so von der Fanbasis her so schön ist und weil Hoffenheim wahrscheinlich auch ein gutes Nachtleben hat. Lemperle ist einer, der gerne auch mal Nachtleben aktiv ist. Ich weiß nicht, ob er...
Ja gut, in Heidelberg kannst du
auch leben. Er ist gebürtiger Frankfurter, ne? Also vielleicht ist da...
Ja, vielleicht zieht er nach Frankfurt. Ja,
aber okay, ist halt bitter für den FC.
Dann ist das Argument ja erst recht dann da für die TSG, wenn du sogar sagst, du gehst nach Hause.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Aber um nochmal auf das Ilzer-Zitat zu kommen... Einen Lemperle verpflichtest du aber nicht, um in 5 Jahren deutscher Meister zu werden. Also nicht gegen Tim Lemperle, ne? Also ich mag ihn und ich bin dankbar für jedes Tor, was er schießt. Aber sorry, also mit dem hast du auch einen Mittelklasse-Stürmer, ne? Also zumindest momentan.
Ja, das stimmt. Ja, korrekt. Wow, da war jetzt schon eine Menge drin. Wo machen wir denn jetzt weiter? Also BVB haben wir, glaube ich, abgehakt, da bin ich d'accord mit. Wolfsburg, habe ich heute ein Video geschickt bekommen, wieder einer pennt im Stadion. Hast du das auch bekommen?
Nicht, aber nicht.
Aber ich meine, verlieren gegen Heidenheim.
Aber ganz ehrlich, bei der Begegnung Wolfsburg gegen Heidenheim, da kannst du doch auch nur einschlafen. Wahrscheinlich, das ist,
da hat er die Füße hochgelegt, da war ja nichts los im Stadion. Er hatte die Füße auf die Vorderreihe gelegt. Und der Text darüber war, ja, in der Stadtbibliothek war es zu laut. Ich bin dann in die, ja, die Volkswagen-Arena
wahrscheinlich
gegangen.
Ist das auch ein junger Familienvater mit Zwillingen zu Hause, der einfach mal Ruhe zum Pennen braucht oder so.
Wahnsinn.
Das ist geil.
Ja, okay.
Also ganz ehrlich, ja, aber das passt doch auch wieder komplett ins Bild rein. So was brauchst du doch nicht. Da siehst du doch auch, wie kaputt aktuell die Bundesliga ist, ne? Also,
ja,
echt.
Ja, das stimmt.
Echt bitter.
Ach, krass. Ja. Ah, ich habe noch zwei, drei Punkte doch noch zum Spieltag, die mir gerade einfallen. Werder Bremen war ja zu Gast bei Holstein Kiel. Ich habe ein bisschen Konferenz geguckt am Samstagnachmittag. Und das 1:0 von Marvin Ducksch, das war zum Zungeschnalzen, wie wir so schön sagen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Es war keine Ecke, es war ein Freistoß an der Eckfahne. Also nahe der Ecke. Und er zimmert den direkt rein. Also wirklich geiles Teil mit rechts. Wahnsinn. Also, wer es nicht gesehen hat, Empfehlung an der Stelle. Bremen gewinnt am Ende auch 3:0 in Kiel und lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, Ducksch auch da gerade der Topscorer oder so bei den Bremern.
So viel haben die Bremer ja nicht, ne?
Schon. Ja, genau. Das ist korrekt. Nur zur Wahrheit gehört auch nur ein Punkt auf den VfB Stuttgart und wir hatten es ja vorhin schon ein bisschen mit den Schwaben. Hoeneß verlängert. Und unter der Woche wurde ja auch wahnsinnig. Und Topmöller hat ja auch alles genutzt, quasi um die Favoritenrolle auch so ein bisschen wegzuschieben Richtung VfB Stuttgart. Wahnsinnig wollte Messi gehypt.
Boah, wow, ja.
Ich war. Hat er das ein Zitat von Topmöller?
Nein, echt?
Ne? Also, doch, das hat er auf der PK gesagt. Weil er dieses Tor, was der im, weiß nicht, was war das?
U21,
genau, Nationalmannschaft. Dieser Lupfer, den er da gemacht hat.
Seine Schwiegerin von Leon Dreierpack gemacht, ne?
Ja, fairerweise. Marco hat ihn auch schon richtig abgefeiert in unserem Gruppenchat. Schon vor 2-3 Wochen, als er irgendwie in einem Podcast zu Gast war. Und scheint ja auch echt ein guter Typ zu sein, wo wir gerade auch bei Bremen waren. Die Bremer, ja, ich weiß nicht, ob die Tränen in den Augen haben. Nur jetzt am Wochenende kam er ja auch sehr, sehr spät. Es wurde Hoeneß ja auch vorgeworfen. Nur da ging es, glaube ich, ein bisschen um Belastungssteuerung und so. Jo, bin ich mal gespannt, wohin der Weg noch führen mag. Nur können wir doch einfach auch dankbar sein, dass wir so junge, gute Kerle irgendwie im deutschen Fußball haben, die dann die Zukunft auch des deutschen Fußballs.
Auf jeden Fall, das finde ich auch. Wir hatten ja ein gewisses Tal jetzt durchlaufen und auch wenn ich ihn selber eigentlich gar nicht mag, finde ich, hat Nagelsmann die richtigen Schlüsse in der Nationalmannschaft gezogen und ich habe mich dabei erwischt, dass ich echt mitgefiebert habe bei dem Länderspiel oder den Länderspielen gegen Italien. Eigentlich mag ich diese Nations League gar nicht so und mag auch gar nicht diese Länderspiele außerhalb von den Turnieren. Es ist nicht so meins. Mhm. Ich bin ja auch zweifacher Familienvater und habe mit 3 Fußballvereinen eigentlich schon genug. Ich hab ja auch noch einen Fulltime-Job und hin und wieder wird sich meine Frau auch mal gerne mit mir unterhalten. Dann bin ich in der Regel in irgendwelchen Podcasts.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Oder es ist gerade Karneval, das ist dann die andere Seite.
Auch gut.
Naja, auf jeden Fall habe ich die Spiele dann auch mitverfolgt und muss ganz ehrlich sagen, es macht jetzt Freude auf das, was jetzt kommt und Spaß auf das, was jetzt kommt. Ne? Also ich freue mich jetzt auch auf die Weltmeisterschaft in, was ist das, anderthalb, nächstes Jahr ist die, ne?
Nächstes Jahr in USA,
Kanada und Mexiko.
Müssen
wir mal gucken, wie Trump das so alles genehmigt mit der Hin- und Herreiserei, aber das ist dann nochmal eine andere Sache.
Ja, genau. Nur, was ich nicht auf dem Schirm hatte, jetzt ist ja auch Final Four.
Ja, das wollte ich dich mal fragen, ob du mir das erklären kannst, weil ich kenne Final Four nur vom Handball. Ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass die irgendwie die 4 Spiele an einem Wochenende machen. Oder wie ist das zu verstehen?
Ja, nee, das ist ja eine Art Turnier, was die ausspielen. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, das ist doch alles an einem Wochenende, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. Also es findet alles zwischen 4.6. und 8.6. okay, statt. Also das auch noch nach dem Ligabetrieb. Genau, am 4.6. spielen wir mittwochs abends 20:45 gegen Portugal. Und am 5.6. spielen die Spanier gegen Frankreich um 8:45 im Halbfinale. Und dann gibt es halt ein Spiel um Platz 3 zwei Tage später. Beziehungsweise auch ein Finale am 8.8. Am 8.6. Und genau, da kannst du dich jetzt für qualifizieren und dann ist Nations League Finale und dann gewinnst du das Ding oder nicht. Und hat ja so ein bisschen diesen, wie hieß der Cup, den die da vorher ausgespielt haben, immer ein Jahr vorher? Confed Cup abgelöst. Und das Krasse ist ja, also die Nationalspieler, Julian Nagelsmann hat ja auch gesagt, er wird niemanden schonen, die natürlich dann noch Nations League wieder, nicht Nations League, boah, siehst du, ich komme auch völlig
nicht mehr.
Club-WM spielen, genau, die reisen quasi zu
Nations Trainingslager.
Dann fliegen die nach Amerika, die Dortmunder und die Bayern-Spieler und die dann auch bei den anderen Teams unterwegs sind. Und dann haben die ja auch erstmal Programm durchgehend bis Mitte Juli, wenn die weit kommen in dieser Club-WM. Und dann haben Marco und ich ja schon festgestellt, dann sind es, glaube ich, 2,5 Wochen bis zur Vorbereitung und dann geht's schon wieder los. Also das ist schon heftig. Bin ich echt gespannt, wie die Mannschaften das verpacken werden und was das natürlich dann auch bedeutet für die Hinrunde in der Saison 25-26. Also das wird auf jeden Fall echt...
Und damit durchgerubbelt werden. Also
ja, gibt schon viel Geld, nur ist schon auch ein großer Vorteil für Teams wie Leverkusen, Frankfurt und Co., die das dann nicht machen dürfen. Nur ich bin dankbar für das Geld, das rettet uns wahrscheinlich jetzt den Arsch, damit, wenn wir dann nicht Champions League spielen sollten.
Damit könnt ihr auf jeden Fall euren Kader halten für ein Jahr. Und dann
Ja, mal gucken, ob wir das überhaupt wollen. In der Form, da müssen wir wahrscheinlich nochmal drüber reden, wenn wir das Ding hier über die Bühne gebracht haben am 34. Spieltag. Nur jetzt erstmal gucken, ob wir noch zur Aufholjagd blasen oder nicht.
Ja. Genau.
Gut, lieber Erik, jetzt haben wir sehr viel Bundesliga verpackt, sehr viel Nationale verpackt. Dann lass uns doch nochmal kurz in die zweite Liga schauen. Für dich ist ja nicht nur wie für mich und Marco das vergangene Wochenende ein wunderbares Wochenende gewesen, weil unsere Teams gepunktet haben, sondern nein, auch dein geliebter FC hat die Tabellenspitze in der zweiten Liga zurückerobert.
Oh ja.
Und zwar den HSV von 1 verdrängt, weil die Kollegen am Freitag 0-0 gegen Elversberg spielen zu Hause und ihr auswärts in Paderborn reüssiert und 1-2 das Ding nach Hause fahrt. Hast du es gesehen? Wie war's? Also
ich hatte am Wochenende ein Familienfest und konnte am Samstag, obwohl St. Pauli, Köln und Bielefeld am Samstag gespielt haben, konnte ich nicht gucken und war am Familienfest und habe alles nur mit Knopf im Ohr gehört, aber im Nachgang gesehen. Also, das Spiel des ersten FC Köln ist eigentlich kurz und knapp zusammengefasst. Du hast einfach ein schlechtes Fußballspiel gehabt, hattest zwei gute Szenen nach vorne und hast hinten einfach nichts zugelassen. So wie der FC diese Saison spielt, schlecht spielen, immer mit einem Torunterschied gewinnen und irgendwie...
Ach, das fällt mir jetzt ja auf. Ihr habt ja erst 10 Tore plus in der Tordifferenz.
Ja, und der FC hat ja in den ersten 4-5 Spielen haben die ja echt so offene Sau gespielt. Ne? Alles immer nach vorne. Da hatten sie ja irgendwie 3-0 und 4-1 mal gegen Karlsruhe in dem Spiel geführt und spielen am Ende 4-4. Gegen Düsseldorf haben sie 2-0 geführt und 2-2 gespielt und es ging ja in der Hinrunde irgendwann mal ganz hart um den Kopf von dem Trainer Gerhard Struber und auch um den Kopf vom Geschäftsführer Sport Christian Keller.
Dass der immer noch da ist, habe ich mich eh gewundert.
Also ich glaube, es gibt keine Podcast-Aufnahme, in der ich nicht Keller rausfordere. An dieser Stelle, Dr. Christian Keller, bitte treten Sie zurück. Nein, der Typ...
Irgendwann werden deine Worte
erwartet. Ja, aber das ist zu spät. Du musst jetzt handeln. Der Typ hat nichts... Der ist ein brillanter Rhetoriker, aber das ist das Einzige, was er kann.
Okay.
Also wunderbar. Ich höre dem Mann unheimlich gerne zu, aber die Worte, die taugen nichts, die er bringt.
Okay.
Nee, aber um auf den FC, auf Spielerische vom FC zurückzukommen. Irgendwann hat der Trainer, als er gemerkt hat, hoppla, wird jetzt kritisch, hat er sein System umgestellt und spielt dann mit einer Dreier- respektive Fünferkette hinten und hat dann entweder 3-5-2 oder 5-3-2 und damit hast du halt einen defensiveren Ansatz und lässt hinten eigentlich nichts zu. Die haben echt gute Abwehr, stehen da sehr stabil, haben mit Schwäbe auch den besten Torhüter meiner Meinung nach in der zweiten Liga oder zumindest einer der drei besten. Und ja. Du hast halt vorne die individuelle Klasse mit Tim Lempele, der jetzt lange verletzt war, mit Damien Downs, der jetzt gerade verletzt ist. Und dann hast du den Imad Rondic gekauft in der Winterpause. Muss ich mal noch zeigen, aber das ist halt einer, der mit Verlaub ein klein wenig mehr Qualität auf den Platz bringt als ein Steffen Tigges. So.
Und nein, Tigges gibt
immer noch,
euch.
Ja. Immer aber noch. Da, ja. Aber da darf ich mal ganz kurz nochmal erinnern, dass ich gegen dich eine Steffen Tigges-Wette gewonnen habe.
Ja, es ist korrekt. Boah, ist auch schon länger her. Ja. Ne? Ach krass, ihr habt auch Marc Uth und Luca Waldschmidt.
Genau, Luca Waldschmidt. Luca Waldschmidt.
Ich bin bei den Kölnern.
Luca Waldschmidt, eine ganz interessante Personalie. Der war früher mal richtig gut, war ja auch Nationalmannschaft ja, und ist dann irgendwie ein Loch gefallen, ist dann zum FC gekommen und wir haben uns eigentlich alle erhofft, dass ein Luca Waldschmidt da wieder zu alter Stärke zurückfindet. Ne? Ähnlich wie Götze es gemacht hat, als der Druck zu hoch wurde mit Holland und jetzt in Frankfurt wieder ein brillanter Fußballer. Und Luca Waldschmidt hat letzte Saison auf ganzer Linie versagt. Da man aber keine Spieler verpflichten durfte, außer die, die schon im Kader drinne waren, und hat man dann aus der Ausleihe eine Verpflichtung gemacht. Und dann hat er auch in der Hinrunde mehr schlecht als recht gespielt. Aber jetzt in den letzten drei Spielen hat Luca Waldschmidt zweimal das entscheidende Tor geschossen und jetzt in Paderborn hat er den Assist zum entscheidenden Tor gegeben. Er ist zwar weiterhin sehr unauffällig auf dem Feld, aber in den letzten 10 Minuten hat er dann immer einen hellen Moment, der dann zu einem Tor vom FC führt. Und das wiederum ist, wenn das die Qualität von Luca Waldschmidt ist und die uns in die erste Liga zurückbringt, dann nehme ich das. Also,
Vielleicht kommt er ja nochmal. Das wird schön. Wie du sagst, Mario Götze 2.0. Genau,
nicht ganz. Also Luca Waldschmidt wird nicht annähernd Mario Götze werden.
Ja, nur... Diese Strafthematik haben ja die meisten hier auch schon wahrscheinlich wieder vergessen, so wie ich. Ja. Nur das ist ja auch krass, dass das einfach für nichtig erklärt wurde kurz vor Ende der Strafperiode, ich glaube Ende letzten Jahres, und ihr hättet ja eigentlich verpflichten dürfen.
Ja.
Jetzt rückblickend schaut. Also das ist ja schon wild.
Vielen Dank, Herr Keller.
Ich bin echt gespannt. Und dafür, und dafür seid ihr trotzdem Tabellenführer jetzt gerade. Nach 27 Spieltagen, was ja echt
keiner,
krass
keiner weiß, also, warum. Aber der FC ist Tabellenführer und das Restprogramm müsste eigentlich auch dahingehend ausreichend sein, um letzten Endes dann wieder aufzusteigen. Ich möchte keine Relegation haben. Also das Schlimmste wäre für mich, die Relegation gegen St. Pauli. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ah ja, oh, stimmt, das hat ja für dich eine besondere Wirkung. Ja,
genau, also das wäre gar nicht gut. Aber Restprogramm für den FC, guck mal, Hertha ist nächste Woche Samstag. Die dürften jetzt auch aus dem Gröbsten raus sein. Und da kannst du gewinnen, sollst du gewinnen, musst du gewinnen, wenn du zu Hause gegen Hertha spielst. Dann im Fürth haben wir... Liebe Grüße gehen unbekannterweise raus an deinen Vater, der wird die 89. bis 94. Minute wahrscheinlich 7 Mal mittlerweile geschaut haben.
Boah. es war ein ziemliches Massaker in Fürth.
Genau. An Ostern kommen die Münsteraner ins Müngersdorfer Stadion. Und
oh, da würde mich mal interessieren, wie ist denn deine Haltung jetzt zu Preußen, wo Johnny weg ist?
Ich mag sie weiter, ne? Also ich kenne ja die Gründe, Gründe des Wechsels und das hat aber nichts damit zu tun, dass ich was gegen Preußen. Also ich finde, Preußen hat eine tolle Fanbase und tolle Fans. Ich mag die. Ich freue mich jetzt auch darauf. Ich weiß nicht, ob du jetzt das Spiel gestern gesehen hast oder Ausschnitte davon. Da sind die ersten Ansätze von der Tribüne auf der Baustelle hinter dem Tor, wo wir.
Ja, habe ich gesehen.
Also da wächst jetzt was zusammen und ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf, dass die Münsteraner, ich hoffe, dass die in der Liga bleiben. Ne? Dementsprechend. Ja.
Also kurz zum Kontext, das hat wahrscheinlich nicht jeder Rasenballspieler mitbekommen. Erik und ich haben uns kennengelernt im Februar letzten Jahres, als wir in der dritten Liga den Superkracher Preußen-Münster gegen SV Sandhausen, geguckt. Mit Jens Keller an der Linie damals. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der steht da heute nicht mehr an der Linie. Und du hast eine familiäre Verbundenheit zu Joel Grodowski, so können wir es, glaube ich, ausdrücken. Du hast damals auch dafür gesorgt, dass er dann am Ende hier im Podcast gelandet ist, als bisher erster und einziger Profi-Fußballer, den wir hier mal vor dem Mikrofon hatten. Nochmal herzlichen Dank an der Stelle auch dafür. Und natürlich begleiten wir hier im Podcast den Werdegang von Johnny eng dadurch und natürlich dann auch ja, den Weg, den er jetzt so eingeschlagen hat und jetzt bei der Arminia, und drück ihm da nur die Daumen, dass es dann vielleicht da auch wieder für die zweite Liga reicht.
Darf ich, wenn du jetzt gerade unser Kennenlernen-Spiel Highlight, natürlich, nee, mein zweites Highlight, das wahre Highlight war es natürlich du, dass wir uns kennengelernt haben. Aber Erik, dann gab es ja auch noch bei dem Spiel ein Highlight. Und zwar ist es so gewesen, dass der Stefan und ich vor dem Spiel und dann auch im Stadion auch mal damals noch alkoholhaltiges Bier konsumiert haben. Du weißt, was jetzt kommt, ne? Und so Mitte der zweiten Halbzeit sagt der Stefan zu mir: Erik, ich gehe uns mal Bier holen. Und der Stefan geht, und in dem Münsterstadion muss man komplett aus dem Block raus, hinter der Tribüne dann irgendwo eine Treppe runter, und da steht irgendwo der Bierwagen. Und ich glaube, der Stefan war gerade am Ende der Treppe runter zum Bierwagen angekommen.
Ach so.
In dem Moment fällt das 1:1, das Tor für Preußen Münster, und Torschütze kein geringerer als Joel Grodowski.
Ja, absoluter Klassiker.
Und wir wegen Johnny im Stadion und über Johnny die Karten bekommen, und der Stefan steht am Bierwagen, und dieses Stadion hat noch nicht mal eine Video-Wall oder ähnliches, und hat das Tor noch nicht mal in Zeitlupe nochmal sehen konnte, sondern erst als er zu Hause war.
Ja, zur Wahrheit gehört, ich stand gerade ganz oben auf der Tribüne, weil du musst dann ja die ganze Tribüne hochlaufen, und war gerade auf dem Weg quasi da weg, also quasi zu diesem Bierwagen. Es ist ja auch geil, dass einfach hinterm Stadion ein Bierwagen steht, wo du dir dann Bier holst. Da habe ich im Auge... Ja, finde ich auch ganz schlimm da. Nur da gehörte zur Wahrheit dazu, dass ich das Tor in der Tat nicht gesehen habe. Nur ich habe mich dann noch umgedreht, weil das ganze Stadion schrie, und habe dann da wild irgendwelche Leute umarmt, die da oben freudentaumelnd den Ausgleichstreffer bejubelt haben. Und ja, und dann habe ich das Spiel geholt. Also es war echt so ein bisschen ernüchternd.
Was ja jetzt einmal passiert ist, das muss ja kein zweites Mal mehr passieren. Und ich hoffe, egal in welcher Liga Bielefeld nächstes Jahr spielt, lass uns mal nochmal zusammen ins Stadion gehen.
Ja, vielleicht gerne.
Marco hat auch Zeit. Und ja, ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, wenn ich sage, in Bielefeld ist es leichter, an Karten ranzukommen als in Münster.
Okay, ja gut. Dann gerne. Ich war noch nie in Bielefeld im Stadion, soll ja auch eine tolle...
Also die haben jetzt am Wochenende über 22.000 Zuschauer gegen Hannover 2. Gegen die zweite Mannschaft von Hannover ich habe es mir rausgeschrieben, weil das einer noch der Facts ist, die ich mir sowieso notiert habe. 23.591 Zuschauer bei dem Spiel, Drittligaspiel Arminia Bielefeld Hannover 96 2.
Wahnsinn, oder? Das ist geil. Ja, also gegen wen spielen die jetzt? Die spielen jetzt in Aachen bei der Alemannia.
Die spielen jetzt als allererstes Mal morgen gegen Leverkusen.
Stimmt. Oh, das wäre natürlich Wahnsinn. Stell mal vor, die ziehen ins Finale ein.
Ja, an der Stelle kommen wir jetzt gerne mal wieder auf das Schiri-Glück der Leverkusener zu sprechen. Ich bin ja... Leverkusen, muss man jetzt dazu wissen, hat ja den ersten FC Köln sehr kurios rausgeschmissen in der letzten Runde. Die Kölner haben ja bis zur 96. oder 97. Minute 2:1 geführt. Und nach Ablauf der sowieso schon viel zu langen Nachspielzeit schießt Leverkusen das Tor zum 2:2. Macht dann in der Verlängerung das 3:2. Und der FC kommt zum 3:3 Ausgleich. Der Schiedsrichter auf dem Feld gibt das Tor. Der VAR schaltet sich ein und sagt angeblich Abseits. Es war nie mit keinem einzigen Bild aufzulösen, ob das jetzt wirklich Abseits ist oder nicht. Aber das Tor wird nicht anerkannt und der FC verliert 3:2 in Leverkusen. Das war echt ganz, ganz, ganz bitter. Das war halt auch einer dieser Leverkusen-Schiri-Vorteile, wie wir es jetzt ja ein paar Mal schon erlebt haben in den letzten Wochen und Monaten. Und jetzt gegen Bielefeld ist auch finde ich auch wieder eine ganz grenzwertige Sache. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Stefan. Leverkusen als amtierender deutscher Meister und amtierender DFB-Pokalsieger spielt Freitagabend gegen den VfL Bochum.
Ja, stimmt.
Und fair. DSC Arminia Bielefeld als Drittligist, als Mannschaft, die mehr englische Wochen hat, als in der ersten und zweiten Liga stattfinden. Als Mannschaft, die auch im Westfalen-Pokal jetzt vor kurzem noch das Halbfinale gespielt und gewonnen hat. Also in den letzten Wochen wirklich nur englische Wochen hatte, bis auf die Länderspielpause. Spielen samstags das späte Drittligaspiel auch noch. Das muss man auch noch dazu sagen. Finde ich komisch. Also man hätte doch beide Spiele zumindest mal auf den gleichen Tag legen können. Weil Reisestrapazen von Leverkusen nach Bielefeld sind für mich jetzt kein Argument.
Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Das ist mir nicht aufgefallen. Danke für den Hinweis. Hat schon Geschmäckle und ehrlicherweise ist doch auch das der Stoff, aus dem die Helden gemacht sind. Und dann hoffen wir mal einfach, dass die Bielefelder da morgen die Leverkusener überraschenderweise rauswerfen. Das wäre doch was. Und dann fährst du nach Berlin.
Genau, ich habe nämlich. Ich habe nämlich so meine Frau, die geht ins Stadion. Also.
Die fährt jetzt morgen hin, oder was?
Eine Karte, genau. Eine Karte haben wir bekommen für das Spiel über Joel. Und dann haben meine Frau und ich überlegt, wer geht und wer nicht geht. Und dann habe ich gesagt, hör mal hier, once in a lifetime, dein Bruder spielt nur einmal im Leben im DFB-Pokal-Halbfinale, fahr hin. Und wenn sie das Ding gewinnen, dann fahre ich dann halt die nächste Runde gucken.
ich drücke dir die Daumen, dann gucke ich
das ganz uneigennützig. Also,
Na, das wäre doch geil. Bielefeld gegen Stuttgart im Finale.
Ja, auf jeden Fall. Bielefeld gegen Stuttgart. 10-mal traditionsreicher als Leverkusen gegen Leipzig.
Boah, ja, das guckt sich dann halt auch keiner an. Ich glaube, beim DFB drücken auch alle den Bielefeldern und den Stuttgartern die Daumen.
Das glaube ich halt nicht. Ich glaube, die wollen das Finale Leverkusen-Leipzig haben. Dann können sie nämlich, weil keiner Karten kauft, viel mehr Karten an Sponsoren verschenken. Das Stadion wird ausverschenkt sein, weil keine Karten verkauft werden.
Ausverschenkt, ist auch schön. Und, ja, okay. Auch eine interessante
Und weißt These. Du, was die, hast du mitbekommen, was die Leipziger gemacht haben?
Hatte ich ja letzte Folge schon gesagt. Die haben ja schon gesagt, wer in Stuttgart dabei ist, der hat auch recht auf Berlin-Karten.
Wahnsinn.
Ja, weil sie auch erst irgendwie ein Drittel aller Karten für Stuttgart jetzt verkauft haben. Unter der Woche, Mittwochabend, kommt halt kein Leipziger hier nach Schwaben geeilt.
Ich habe mir kurzzeitig überlegt, ob ich mir da eine Karte kaufen soll, damit ich Vorkaufsrecht fürs Finale Bielefeld habe, wenn die weiterkommen sollen.
Ja, das wäre eigentlich ganz witzig. Gute Idee. Könntest du ja vielleicht, je nachdem, ist es schon ausverkauft oder nicht, dann morgen Abend schnell
sein. Also sollte Bielefeld ins Finale kommen, glaube ich, bekomme ich eine Karte. Und wenn Bielefeld nicht ins Finale kommt, dann habe ich auch kein Interesse dran.
Ja, mein Deswegen. Ja. Nur sollte es sich abzeichnen, dass Bielefeld gewinnt, schnell vielleicht noch eine Karte für Mittwoch kaufen im Gästeblock.
Ja.
Wenn das verfügbar ist.
Ja. Schauen wir
mal. Schauen wir mal. Ja, okay, sehr gut. Apropos VfL Stuttgart, da ist mir noch ein Fakt untergekommen, den hatte ich gar nicht so präsent. Den hat Fan Steffen eingereicht. Was mir nicht klar war, dass die Schwaben in dieser Bundesliga-Saison keinen Spieler über 30 Jahre oder älter eingesetzt haben. Also ab 30 oder älter eingesetzt haben. Zuletzt verbrachte das eine ganze Spielzeit Waldhof Mannheim 88-89. Nur der Ersatzkeeper Bredlow könnte diese Statistik noch crashen, weil der in diesem Monat 30 geworden ist und damit, falls er eingewechselt wird, die Statistik zerhauen. Bisher hat der VfB Stuttgart noch keinen Spieler über 30 Jahren diese Saison eingewechselt. Krass, oder?
Krass, hätte ich das auch nicht so
vermutet. Hätte ich auch nicht gedacht, ne? Also schon interessanter
Fakt. Also Stuttgart ist jetzt nicht der Verein, den ich so verfolge. Und ich weiß ja auch, dass die viel in die Jugend oder in junge Spieler rein, mit Woltemade, mit Justin Diehl und so weiter, haben die echt viele junge Spieler geholt. Aber dass da keiner über 30 ist.
Finde ich auch krass. Hätte ich auch nicht gedacht. Also interessanter Fakt. Ja, gut. Ich gucke jetzt gerade mal. Was haben wir denn noch?
Natürlich habe ich noch was auf dem Zettel.
Dann hau raus. Ich habe auch noch
zwei Punkte. Also wir waren ja gerade bei der dritten Liga. Und da hattest du ja auch schon Waldhof Mannheim gerade, auch mit dem Stuttgart. Deswegen nehme ich den Ball jetzt einfach auf.
Ja.
Es war jetzt nicht nur 23.591 Zuschauer auf der Alm. Es ist ein neuer Zuschauerrekord am Wochenende in der dritten Liga aufgestellt worden. Und zwar Zuvor war am zweiten Spieltag mit 134.000 Zuschauern der Allzeitrekord für die dritte Liga. Und dieses Wochenende waren 150.400 und ein paar zerquetschte Zuschauer im Stadion.
13, sehe ich gerade.
Genau, krass. Also okay. Über 150.000 Zuschauern. Boah, in der dritten Liga. Ne? Und da hat dann auch Waldhof Mannheim, hat da auch einen Zuschauerrekord, persönlichen Zuschauerrekord. Muss man allerdings fairerweise dazu sagen, von den 20.000 oder wie viele da ins Stadion reinpassen, sind 10.000 Freikarten an kommunale Schulen gegangen. Das gehört zur ganzen Wahrheit dann auch mit dazu. Finde ich eine tolle Aktion, aber ja.
Ah, und die haben gegen Dortmund 2 gespielt, ne? Ja, 0-0.
Genau. Mhm. Und natürlich Dresden natürlich absoluter, der
Dresden war wieder voll, 40.000.
Ich habe einfach auf jeden Fall ausverkauft.
Ja, das ist Wahnsinn.
Ist schon Wahnsinn, was da abgeht. Nee, aber finde ich schon einen interessanten Fact. Also
ja, stimmt, bei Hansa waren 25.000 gegen Saarbrücken, Bielefeld 23.000 gegen Hannover 2. Krass. Dynamo Dresden, genau. 30.267. Ja, das ist ja Wahnsinn.
Ist auch schon eine interessante Liga. Wenn man sich das anguckt, die dritte Liga gespickt mit Traditionsvereinen, die zweite Liga gespickt mit Traditionsvereinen.
Gut.
Und in der ersten Liga schlafen die Leute in Wolfsburg.
Ja, das ist eine schöne Metapher und symptomatisch. Ja, genau. Ja, für die Bundesliga gebe ich dir auch recht. Ich muss gerade mal gucken. Ja, stimmt. BVB 2 jetzt auf den Abstiegsplatz gerutscht, dadurch, dass VfB 2 gestern Abend noch gewonnen hat. Oh je, da müssen wir noch ein bisschen Gas geben. Wobei, das ist ja auch krass. BVB 2 36 Punkte und überm Strich VfB 2 Essen und Mannheim 37 Punkte, also nur ein Punkt weg und darüber nochmal ein Punkt Osnabrück. Also super eng da im Keller in der dritten Liga. Hatte ich gerade gar nicht so auf dem Schirm. Und Bielefeld auf Platz 4, ein Punkt hinter Saarbrücken, die den Relegationsaufstiegsplatz markieren und dann sind es nochmal 4 Punkte auf Cottbus. Wäre natürlich auch krass, wenn zwei Ostvereine hochgehen in die zweite, ne? Mit Dresden und Cottbus.
Ja.
Also wenn Cottbus den Durchmarsch macht, finde ich schon.
Hoffe ich ja nicht. Hoffe ich ja nicht, weil Cottbus.
Dynamo kann es nichts mit anfangen. Ne?
Dynamo. Dynamo finde ich, es ist so ähnlich, auch wenn ich einen St. Pauli-Herz in mir drin habe, ist aber so ähnlich auch wie Hansa Rostock. Du hast da Fans, die, nehmen wir mal die politische Ansicht jetzt mal komplett außen vor, die einfach nur im Fußballstadion auch Bambule machen und Stimmung machen und da echt was auf die Beine ziehen. Ne?
Ja.
Dass beide Fanlager, beide genannten Fanlager, nicht gerade die politische Meinung teilen, die ich teile, ein anderes Blatt Papier. Aber wenn Dresden hochgäme in die zweite Liga, glaube ich, wird das dem deutschen Fußball gut tun. Und wenn Dresden mit Regensburg die Ligen tauscht, allemal. Also mit Cottbus kann ich persönlich wirklich nicht viel anfangen. Da hoffe ich auch, dass die nicht den Durchmarsch machen. Und mind my words, Relegation, zweite Liga, dritte Liga, Bielefeld, Münster.
Ja, das habe ich gerade auf der Zunge gehabt. Das wäre natürlich auch krass, ne? Dann wäre in Westfalen richtig was los.
Definitiv.
Boah, das wäre krass. Vor allen Dingen dann auch für Johnny.
Ja, ich sehe es aus seiner Brille. Im Übrigen, ne?
Ja.
Ich habe irgendwann im November mein Trikot mal bekommen, was ich im August bestellt habe.
Von Preußen. Ja, ey, die sind so schlecht. Und jetzt ein Bielefeld-Trikot hast du schon, ne?
Ja, okay, Bielefeld-Trikot habe ich sogar handsigniert.
Ja, darf ich dann mich auch mal drum kümmern, wenn wir dann mal auf den fahren. Das ist wahrscheinlich, das ist auch ganz schön, das dunkle Trikot. Also,
ich hab das Blaue, nicht das Schwarze.
Ja.
Ich hab das Blaue mir jetzt geholt, aber ist ganz gut. Ich würde dir sagen, ich probiere es mal, den Qualitätsunterschied zu Preußen Münster, aber ich habe das Preußen-Trikot dann auch Joel gegeben, mit der Bitte, es beflocken zu lassen und dann auch zu signieren. Ja, seitdem liegt es bei Joel, also der hat da auch so die Merch-Abteilung des SC Preußen in sich drin, glaube ich.
Schwierig. Okay, ja.
Aber gut, so what?
Ja.
Ich habe noch drei interessante Punkte auf dem Zettel. Ich weiß nicht, was du noch hast.
Ja, dann komme ich auch, dann lass uns mal abwechseln. Ich habe nur internationalen Fußball noch. Und zwar hat Real Betis konnte bisher nie im Derby Sevilla schlagen. Ja, also FC ja. Sevilla. Bis sie Anthony gesigned haben. Und dazu ist ein auch ein legendäres Bild entstanden, wie er oberkörperfrei, also die haben jetzt den FC Sevilla geschlagen, ist er oberkörperfrei mit der mit einer Fanclub-Fahne oder der Vereinsfahne über den Platz gelaufen. Wie so ein heroischer Wikinger. Marco wird das mit Sicherheit zeitnah in die Stories ballern, sodass ihr das auch nachvollziehen könnt, dann, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Das auf jeden Fall sehr gut. Okay, dann mach du mal weiter.
Erling Haaland wurde verklagt. Vom eigenen Maskottchen.
Wo habe ich gehört, hat das irgendwie, Erling, der hat das da in den Schwitzkasten oder auf dem Hinterkopf geschlagen. Oder
irgendwie
sowas.
Nach einem Torjubel ist er dann hingegangen und hat dann mit seiner all seiner Euphorie dem Maskottchen irgendwie ein bisschen ein, zwei, in seinem Empfinden wahrscheinlich Klaps auf den Hinterkopf gegeben. Jetzt hat er aber leider nicht gewusst, dass da drinnen ein kleines, zartes, zierliches Mädchen steckte, was danach mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus musste.
Ja, genau, die hat Schleudertrauma oder so gehabt. Danach, ja.
Also behauptet die Seite des Mädchens, die Seite der Mediziner behauptet, da war gar nichts. Und der Verein, also auch Erling, äußern sich gar nicht zu der Sache. Auf jeden Fall hat Erling Haaland jetzt nach einem Torjubel eine Anklage am Hals.
Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. In den Jahren 15 bis 21 spielte ein gewisser Antonio Griezmann für die Vereine Atletico Madrid und den FC Barcelona.
Ja.
In den Jahren konnten beide Vereine 5 Meisterschaften feiern. In Summe. Ein Herr gewisser Herr Griezmann, keine einzige.
Okay.
Das nennt man wohl Bad Timing.
Das hat so ein bisschen Harry Kane Titel.
Genau, also war mir nicht bewusst, hat Marco mir auch heute Morgen geschickt, also ist schon auch ein interessanter Fakt, also fand ich ganz witzig, ja, hat er einen Punkt gehabt. Ja, das ist schon gut gewesen. Ja, was hast du noch im Zettel?
Wir hatten ja eben über Nations League gesprochen. Guckst du denn auch die Nations League der DFB-Frauen?
Ich muss gestehen, nein.
Wenn du dir das jetzt anders überlegst, kann ich dir sagen, wo du das Nations League-Spiel Deutschland gegen Schottland gucken kannst. Denn der DFB hat sich überlegt, wir wollen mehr an unsere jungen Fans ran und übertragen das Spiel auf Kika. Dazu, doch,
Kinderkanal.
Übertragen das Spiel auf dem Kika, auf dem Kinderkanal. Dazu kommt in der Halbzeitpause sowohl im Stadion-Innenraum als auch für die TV-Fans zu Hause vom Fernseher die Kika-Kultfigur, Wahnsinn. Bernd das Brot. Ja, ich sag mal, das ist mal.
Krass.
Ich habe immer wirklich bei den Jungs nur ein kleines.
Den Frauen gerecht wird.
Kann ich. Natürlich null.
Ja, Wahnsinn.
Null.
Ja, Wahnsinn. Kriege ich auch. Aber,
so, ich würde jetzt gerne weitermachen, weil ich würde gerne beim Frauenfußball bleiben.
Ja,
und genau. Zwar gehen wir jetzt in die Frauenkreisliga Unterfranken. Das Spiel. SV Friesenhausen gegen FC Hedungen.
Okay.
Es sind so zwei kleine Dörfer, so ein kleiner Acker. Und kurz vor der Halbzeitpause hört man hinterm dem Sportplatz so ein lautes Hupen 2-3 Mal. Dann passiert nichts. Und weil der Bauer auf sein Feld fahren wollte, aber so viele Zuschauer bei dem Spiel waren und die Straße versperrt haben, ist der Bauer einfach kurzerhand über das Spielfeld gefahren und hat dann einfach das Feld genutzt als Straße, um auf sein Feld zu kommen, damit er da seine landwirtschaftlichen Tätigkeiten durchführen konnte. Waren alle so ein bisschen perplex und nach dem Spiel.
Gut, hat er den Rasen beschädigt? Wahrscheinlich.
Ja, wenn man sich die Bilder vom Rasen anschaut, konntest du da nicht viel beschädigen, aber.
Ach so, okay. Auch nicht schlecht.
Es sind auf jeden Fall Bilder mit Traktor und Rasen und Traktorspuren zu sehen. Nach dem Spiel gab der Bauer dann einfach 2-3 Kisten Bier und dann war alles wieder geritzt. Aber,
guck mal, auf dem Land, da werden die Themen.
Ja, aber ich stelle mir das mal gerade schön vor, wenn du da im Kreisligaspiel bist, egal ob Männer oder Frauen, es werden Trecker mitten übers Feld.
Wahnsinn.
Genau.
Okay, ja, nicht schlecht. Mein letzter Fakt ist, oder mein, da wurde es ein bisschen nasty jetzt, als die Länderspiele waren, beim Spiel Türkei gegen Ungarn trafen ein gewisser Herr Arda Güler auf Dominik Szoboszlai. Und beide, Arda Güler hat zu Szoboszlai die Schweigegeste gemacht, indem er den Finger auf den Mund gelegt hat, nachdem die Türkei 3:0, nachdem er das 3:0 für die Türkei geschossen hat. Und Szoboszlai hat auf Social Media danach nur die Zahl unter seinen letzten Post mit 1088 gepostet. Weißt du, was das bedeutet?
1088, nee.
Sie sind die Anzahl der Minuten, die Arda Güler aktuell für Real Madrid in diesem Jahr bestritten hat.
Okay.
Also das ist auch schon böse, 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 böse. Ja, so sind sie, die Fußballer. Da werden einige Auseinandersetzungen auch in Social Media getragen. Und damit wäre ich dann jetzt auch durch für diese Folge. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Also ich hätte noch ganz viel Lust, aber keine Themen mehr.
Ja, okay. Das ist ganz lieb, dass du sagst. Dann würde ich jetzt sagen, liebe Rasenballsplitter, die nächsten 2 Minuten gehören Marco Neubert. Ich hänge die Sprachnachricht hinten dran an die Datei und wer sich das nicht geben möchte, der schaltet jetzt bitte ab. Und wer da noch Lust hat auf gute Gefühle aus Frankfurt, der bleibt bitte dran. Und damit bedanke ich mich, lieber Erik, bei dir, auch im Namen von Marco, dass du hier heute sehr spontan eingesprungen bist. Es hat ganz viel Spaß gemacht, es war total horizonterweiternd. Ich habe eine Menge an Input wieder mitgenommen und ich denke, so geht es dem einen oder anderen Rasenballspötter da draußen auch wenn er vielleicht dem FC St. Pauli, dem FC Köln oder auch Arminia Bielefeld nicht so zugewandt ist wie du, sind wir ja auch eine Plattform, um den Horizont zu erweitern und da hast du eine Menge heute zu beigetragen. Dafür gilt dir mein Dank und der Dank von Marco und dann würde ich sagen, gehören die letzten Worte dir, bevor dann Marco spricht.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Bin echt froh, dass ich hier sein durfte. Hat richtig viel Spaß gemacht und ja, meine letzten Worte: www.steadyhq/rasenballsport.
steadyhq.com/rasenballsport.
Und ganz wichtig, werdet RBS Ultra und macht Jahreszahlung. Das ist steuerlich für die beiden Jungs deutlich besser. Es bleibt mehr hängen, als wenn ihr monatlich bezahlt.
Das ist korrekt. Und wer es ganz dicke hat, wird gerne Investor. Und da möchte ich, das ist mir gerade noch eingefallen, dir natürlich auch noch die Chance geben. Möchtest du kurz Werbung für den FC-Podcast machen, in dem du regelmäßig vors Mikrofon trittst?
Kann ich gerne machen. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ja, erster FC Köln-Podcast trotzdem hier. Uns gibt es jetzt mittlerweile fast 300 Folgen. Wir hatten gestern die 290. Aufnahme. Und oh, wow. Wir beschäftigen uns überwiegend mit den Themen rund um den ersten FC Köln, haben natürlich die Profis am meisten im Visier, werfen aber auch hier und da mal einen Blick in die Jugendabteilung, zu der Frauenmannschaft des ersten FC Köln und in ganz besonderen Situationen wie dem Kassurteil oder der Transfersperre machen wir dazu Sonderaufnahmen und haben dazu unsere Quellen auch. Also könnt.
Und ihr seid ein Trio.
Wir sind ein Quintett in Summe sogar. Und
ach so,
wechseln uns
okay,
dann immer ab. Nee, ein Sextett sogar, Entschuldigung. Und wechseln uns dann immer ab. Ja. Und die volle Kapelle sind wir selten. Aber Ziel ist es immer, 3 Leute in der Aufnahme zu haben. Was an Karneval sehr schwer war, da hatten wir dann 2 Gäste.
Auch nicht schlecht. Dann packe ich das gleich auch noch alles in die Shownotes. Schick mir gerne mal einen
sehr
Link.
Gerne.
Den packe ich dann damit rein und dann können die Rasenballspötter, die sich dafür interessieren, da gerne mal reinhören. Ich weiß auch, dass der ein oder andere Fortuna-Fan hier immer reinhört. Der wird natürlich jetzt gerade sehr zucken und leiden. Ja, so ist das mit den Gästen manchmal. Da ist nicht immer für jeden was dabei. Nur ich denke, das gehört auch zum bunten Portfolio, was wir hier anbieten wollen, dazu. Und wie gesagt, jetzt 15 Mal schon angekündigt. Danke dir, lieber Erik. Und jetzt, lieber Marco,
danke auch.
Deine Bühne. Wir hören uns nächste Woche wieder. Adios.
Ja, schönen guten Tag, liebe Spötter und auch Stefan. Ich weiß jetzt nicht, mit wem du aufnimmst. Das ist ja eine Überraschung für mich. Aber ich wollte mich trotzdem noch mal kurz melden. Also, Ach, Länderspielpause war schon geil, muss ich sagen. Bin absoluter Deutschland-Fan und das Trikot, ich muss das bestellen. 125 Jahre DFB, geiles Trikot. Muss ich mir holen, erst recht, wenn wir nächstes Jahr Weltmeister werden. Ja, ansonsten, ich kann leider nicht aufnehmen diese Woche, weil ich heute auf einer Messe bin. Morgen Abend die Kinder ab und bis Mittwoch wollten wir euch nicht warten lassen, deswegen die ganze Chose hier. Ganz kurzer Einwurf von mir, ja gut, wer hätte es gedacht? Also klar, mir war das schon vor Saisonstart klar, dass der Vizemeister aus der letztjährigen Saison einfach nur ein Punktelieferant ist. Hat sich alles bestätigt, 6 Punkte gehen diese Saison nach Frankfurt. Danke dafür an alle Stuttgarter, lieben Gruß an Steffen und ja, die Borussia. Was soll ich sagen? Stefan, es freut mich. Es freut mich einfach so, so sehr, dass ihr euer Mainz-Trauma überwunden habt und dadurch die Eintracht wieder auf Platz 3 steht. Wir haben jetzt noch 7 Spiele. 7 Spiele, Jungs. 7 fucking Spiele. 5 Punkte Vorsprung. Da kannst du eigentlich ein Spiel abziehen, denn es macht ja nichts mit 5 Punkten Vorsprung. Ja, 6 Spiele. 6 Spiele. Um erstmals in der Geschichte von Eintracht Frankfurt, in der glorreichen Geschichte von Eintracht Frankfurt, die Qualifikation zur Champions League über die Liga zu erreichen. Jungs, das ist doch machbar. Das ist so leicht. Ihr müsst nur an euch glauben. Ich hoffe so sehr, dass sie das schaffen. Das wird so geil. Und ein Champions League Trikot von Adidas. Was für ein Debüt. Das wird so großartig. So, ansonsten, Folgentitel würde ich sagen, feiern wir euren neuen Eckballkönig, Kevin Schlottereck. Und Grafik erstelle ich dir. Bis dann, halt die Ohren steif, nächste Folge bin ich wieder am Start. Hossa! Ja gut, Details, dann ist es halt Nico Schlottereck. Ist mir doch egal. Hossa, her BVB.